Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. 2 Jahre lang leben wir jetzt schon in der Pandemie. 2 Jahre, in denen die Lasten, so sehen es meine Gäste heute, sehr ungleich verteilt waren. Vor allem, schreiben sie, müssen Kinder und Frauen die Kosten der Krise stemmen, gerade auch die sozialen Kosten. Familien in der Corona-Krise, wie Frauen und Kinder auf sich gestellt sind, so haben wir deshalb heute unser Sachbuchmagazin genannt. Und ich freue mich sehr, dass hier ist bei mir zum einen die Journalistin Sabine Rennefanz. Sie hat das Buch geschrieben, Frauen und Kinder zuletzt, wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was war denn Ihr Auslöser zu sagen, nee, so geht's nicht weiter, ich muss ein Buch schreiben?
Ja, ich habe dieses Buch eigentlich für all die Frauen geschrieben, die immer viel gearbeitet haben und Familie gehabt haben und die damit so gekämpft haben, Familie und Beruf auch zusammenzubringen. Und plötzlich kommt dann diese Pandemie, also das war schon vorher schwierig, und plötzlich kommt diese Pandemie und es bricht alles zusammen und man hat das Gefühl, man ist so komplett alleingelassen und es wird irgendwie erwartet, dass man so die zusätzliche Arbeit übernimmt und plötzlich kommen so Rollenbilder zurück. Ja, also und dann hatte ich so das Gefühl, ich muss jetzt darüber schreiben. Also ich hatte in der Berliner Zeitung schon eine Kolumne zu dem Thema, hatte aber das Gefühl, ja, ich werde nicht, man wird nicht gehört. Da steckt aber so viel drin, weil es zeigt einfach wirklich, wer in Krisenzeiten den Kürzeren zieht und wer wirklich die Macht hat. Und ich dachte, darüber müssen wir reden.
Ich bin sehr gespannt, was Sie uns da alles zu erzählen haben. Und ich bin auch gespannt, was Silke Focken zu erzählen hat, ebenfalls Journalistin. Sie hat das Buch geschrieben, Krisenkinder, wie die Pandemie Kinder und Jugendliche verändert hat und was sie jetzt brauchen. Guten Tag.
Hallo.
Sie schreiben schon im Vorwort, und da war ich ein bisschen überrascht, Sie schreiben schon im Vorwort, Sie hätten vorgehabt, ein alarmistisches Buch zu schreiben. Da hätte ich immer gedacht, das ist eigentlich kein Kompliment. Warum ein alarmistisches Buch?
Ja, ich bin ja Bildungsredakteurin beim Spiegel und habe da viel sowohl mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt, als auch mit Lehrerinnen und Lehrern und über die Monate verfolgt, wie sich die Situation in Kitas, in Schulen, in den Familien entwickelt hat. Und dann war immer von der verlorenen Corona-Generation die Rede. Und mir war wichtig klarzumachen, mir geht es nicht darum, hier eine ganze Generation als verloren zu beschreiben oder jetzt in großes Mitleid mit Kindern und Jugendlichen zu verfallen. Wobei es einem Teil der Kinder und Jugendlichen wirklich nicht gut geht und man sich um die Sorgen machen muss und um die kümmern muss, das ist gar keine Frage. Aber alarmistisch soll das Buch in dem Sinne sein, dass ich finde, es geht so nicht weiter, wie wir mit Kindern und Jugendlichen umgehen, wie wir die behandeln, wie wir die Infrastruktur aufstellen, was die Kinder- und Jugendhilfe betrifft, die Kitas, die Schulen, im Prinzip alle Systeme, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind. Da muss sich ganz, ganz dringend was ändern. Es muss sich an der gesellschaftlichen Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen was ändern. Und das war eigentlich das Anliegen und der Antrieb, dieses Buch zu schreiben.
Da haben wir schon gemerkt, das ist ein dickes Brett, was Sie da bohren. Und ich bin auch gespannt, was Sie uns erzählen im Laufe dieser Stunde. Ebenfalls bei uns als dritter Gast Jens Dirksen. Er ist Kulturchef der WAZ und die WAZ ist unser Medienpartner. Ja, guten Tag, Herr Dirksen.
Guten Tag.
Sie sind ja selbst Vater. Wie oft haben Sie beim Lesen gedacht, das ist Ihnen so aus tiefster Seele geschrieben?
Ja, meine Kinder sind schon erwachsen. Das macht einen gewaltigen Unterschied, glaube ich. Aber ich muss gestehen, mir sind zum Teil beim Lesen doch die Augen aufgegangen über die Notwendigkeit, dass wir tatsächlich einen gesellschaftlichen Innovationsschub bei den Rechten und den Ausstattungen für Kinder brauchen. Also mein Jüngster hat 2021 Abitur gemacht unter Corona-Bedingungen und das war schon eine abenteuerliche Vorführung dessen, was das deutsche Schulsystem an digitalen Fertigkeiten aufzuweisen hat zum Beispiel. Also da wurden Aufgaben per E-Mails verschickt und die Kinder sollten sich die Blätter zu Hause selber ausdrucken. Das ist in den Büchern ja auch mehrfach vorgekommen. Das kam mir absurd vor. Aber was ich eben auch gedacht habe, in beiden Büchern ist ja mehr von der politischen Seite der ganzen Sache die Rede. Und das ist auch richtig, das ist auch fundamental. Mir ging nur bei dem Ganzen durch den Kopf, dass manchmal auch die Verwaltung in Deutschland, die Bürokratie, ein sehr großes Hemmnis dargestellt hat. Das wird mir als schlagendes Beispiel im Gedächtnis bleiben. Im Stadtrat meiner Heimatstadt waren alle Parteien dafür, für die Schulklassen Lüftungssysteme anzuschaffen. Und die Verwaltung hat sich 2 Jahre lang dagegen erfolgreich gesträubt. Obwohl es einhelliger politischer Wille war. Und das Mainzer Max-Planck-Institut hat ein System entwickelt, wo man für 200 Euro mit Materialien aus dem Baumarkt ein wirkungsvolles, effektives Lüftungssystem einbauen kann in Schulklassen. Das kostet noch nicht mal besonders viel. Und die Effizienz haben die beim Max-Planck-Institut auch schon nachgewiesen. Und auch die Tatsache, dass es Kindern auch in Nicht-Corona-Zeiten sehr gut bekommt, wenn sie frische Luft in der Schulklasse haben und nicht so leicht wegdämmern.
Was trotz politischem Konsens alles nicht klappt, auch das lesen wir in diesen beiden Büchern ausführlich. Ihr Jüngster hat also gerade Abitur gemacht. Ihr Sohn wiederum, Frau Rennefanz, ist jetzt im letzten Sommer eingeschult worden. Mit Maske, mit Abstand. Erzählen Sie mal, was ist das für eine Einschulung für so ein Kind, der Schule gar nicht ohne Corona kennt?
Ja, also der ist im Sommer eingeschult worden und für mich, also ist mein das erste Kind, also mein Ältester, also das erste Kind, das eingeschult wurde für mich. Und da kommen natürlich dann erstmal so ganz viele eigene Erinnerungen an die eigene Einschulung so. Und erstmal so der Unterschied, also bei meiner Einschulung, da war Oma dabei, Opa, Tante, Onkel und es war alles nicht möglich. Es war halt nur, es konnte nicht mal seine Schwester mit, sondern nur zwei Personen, also Mama und Papa in dem Fall. Und das war natürlich dann auch schon so ein bisschen spooky, einfach so zu sehen, die ganzen Kinder dann mit diesen Masken. Man merkt das ja selbst, dass man einfach die Mimik von Leuten nicht so richtig einschätzen kann, dass man irgendwie so ein bisschen hilflos ist, wie ist der jetzt drauf, der andere. Und das war so bei den Kindern bei der Einschulung schon auch so ein bisschen zu merken, ne? Und die Lehrerin nach ein paar Wochen hat dann so erzählt, also wir haben echt ein Problem, die Kinder, die kennen immer noch nicht die Namen voneinander, ne? Weil, und dann hat sie dann so ein System eingeführt, dass die irgendwie jede Woche neben dem anderen sitzen, damit sie lernen, wer da noch so in der Klasse ist, ne? Also, und dann gab es eine Zeit lang in Berlin, dann wurden die Masken abgenommen und das fand mein Sohn super, und als sie dann wieder eingeführt wurden im Frühherbst, das war für ihn ganz schlimm, ne? Und jetzt ist es fast so, also der ist fast so maskensüchtig geworden. Also der trägt die Maske die ganze Zeit, ne? Also auch wenn wir irgendwo hingehen, im Restaurant sitzt er da die ganze Zeit mit Maske und man muss ihm immer sagen, nimm doch mal die Maske ab, ne? Und dann nimmt er sie auch nur so bis unterm Kinn. Das ist jetzt kein Drama, ne? Das ist nur halt so eine kleine Beobachtung.
Aber er kennt es nicht anders. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, er hat sie einmal gefragt, Mama, wie sah denn deine Maske in der Schule aus?
Ja, genau. Genau, also das ist für die dann so total normal geworden, ne? Und muss man sich ja auch vorstellen, der ist 7, ne? Da sind jetzt 2 Jahre auch echt eine lange Zeit.
Eine sehr lange Zeit. Frau Focken, bei Ihnen wird das auch deutlich, Sie haben sehr viele Familien befragt, sehr viele Kinder befragt für Ihr Buch, unter anderem auch Zwillinge Ben und Linus, glaube ich, so haben Sie die genannt in dem Buch. Da schreiben Sie auch, na, für die ist die Pandemie schon ein Drittel ihres Lebens. Was macht das mit Kindern? Was haben die Ihnen erzählt?
Ja, also es war deutlich zu merken, dass so vieles nicht ging, was sie gerne wollten und was sie bis dahin kannten. Also die Großeltern besuchen, die einfach um die Ecke sind, zum Kindergeburtstag gehen. Alles das, was vorher normal gewesen war, war in Frage gestellt. Und das hat ganz viel, glaube ich, Gewissheit in ihrem Leben erschüttert. Und irgendwann gewöhnt man sich an diesen Zustand der Ungewissheit und findet es aber trotzdem schwierig, damit umzugehen. Die beiden sind ja auch eingeschult worden, also die waren auch in diesem Alter. Und ich habe in Herten in Nordrhein-Westfalen eine Grundschule besucht und dort war dort wenige Tage nach der oder wenige Wochen nach der Einschulung der Kinder in einer ersten Klasse und konnte die einen ganzen Tag lang begleiten. Das war für mich ganz beeindruckend, weil ich mich vorher theoretisch damit beschäftigt hatte, wie das ist, wenn Kinder jetzt nach dieser Pandemiezeit, wo sie nicht regelmäßig in den Kindergarten gehen konnten, nicht regelmäßig Freunde treffen konnten, das Familienleben irgendwie aus dem Rhythmus gekommen war, wie das ist, wenn die da jetzt eingeschult werden. Und es war im Prinzip schon klar, ne, da werden bestimmte Rückstände sein, bestimmte Dinge, die sie nicht können. Und es war dann irgendwie doch sehr eindrucksvoll, eben ja das live und in Farbe zu sehen. Also ich fand so eine Szene ganz besonders, dass die hatten auch alle Masken auf, die Kinder natürlich, und waren jetzt aber ja schon ein paar Tage so zusammen. Und dann sagte der eine Junge zu der Erzieherin, ich möchte gerne mit ihm spielen, und zeigte auf das Kind neben sich. Und er war irgendwie zu schüchtern, um den einfach zu fragen, oder vielleicht auch weniger zu schüchtern, sondern unsicher. Er wusste gar nicht so richtig, wie das geht.
Weil er ihn vielleicht noch gar nicht so richtig kannte, wie das ja auch Frau Rennefanz gerade beschrieben hat. Sie gehen in Ihrem Buch auch darauf ein, was das noch für Folgen hat, wenn Kinder so gar nicht, naja, sich gar nicht richtig kennenlernen, Schwierigkeiten dadurch haben, Freundschaften aufzubauen oder auch Freundschaften zu halten, wenn man sich so lange nicht sieht, wenn dann die Schulen sogar geschlossen sind. Und das ist immer so ein bisschen blöde, irgendwie so gleich so über den Zweck von Freundschaften zu reden. Aber trotzdem spielt es natürlich eine Rolle, weil Kinder Gleichaltrige brauchen. Was lernen die von Gleichaltrigen, was da jetzt vielleicht wegfällt, auch so an sozialer Kompetenz?
Ja, ich denke, die lernen ganz viel. Also ganz viel von dem, was weggefallen ist, war, glaube ich, dieses sich in einer Gruppe zurechtfinden, sich mit Gleichaltrigen auseinandersetzen, sich messen vielleicht auch, Kompromisse schließen, Regeln aufstellen, sich dran halten. Das läuft ja üblicherweise im Grunde schon vor der Schule ab oder es läuft nachmittags ab, wenn man sich mit Freundinnen und Freunden trifft. Das hat jetzt alles so nicht stattgefunden und es kann in der Schule im Prinzip immer noch nicht oder konnte zumindest sehr lange nicht richtig stattfinden, selbst in den Pausen nicht, weil es dann feste Kohorten gab, man sich nicht so richtig da miteinander austauschen konnte. Und das ist auch, wenn man im Gespräch ist mit Lehrerinnen und Lehrern so, dass die alle sagen, wir merken das deutlich, da sind Defizite und das ist schwierig, das erstmal wieder nachzuholen und aufzuholen.
Das heißt, das ist nicht nur ein gefühltes Problem, diese Schildkröten und die Eichhörnchen in Härten. Da habe ich gelesen, die machen jetzt in der ersten Klasse das Programm, was eigentlich in der Vorschule stattfinden würde.
Genau, die haben das erstmal ein bisschen zurückgestellt, das, was sie sonst machen würden, weil, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, die Unterschiede, die es normalerweise ohnehin gibt, wenn Kinder eingeschult werden, ne, die sind ja alle unterschiedlich vorbereitet von ihren Kindergärten, aber auch von den Familien und bringen da ganz unterschiedliche Kompetenzen mit. Das alles hat sich im Prinzip jetzt nochmal verschärft. Also die einen sind im Prinzip vielleicht bestens gefördert worden von Mama und Papa zu Hause und bei den anderen konnte das aus verschiedensten Gründen so nicht stattfinden. Und diese Unterschiede, die sind jetzt nochmal viel eklatanter und die müssen jetzt in den Schulen irgendwie aufgefangen werden und das gelingt ja, mal besser und mal schlechter. Die Lehrer tun ihr Bestes, den Eindruck hatte ich immer, aber die Strukturen sind so, wie sie sind und da kommen sie ja auch schwer raus.
Das ist ein Teil der Krise, die die Kinder getroffen hat. Wir werden darauf auch wieder zurückkommen, weil es dann noch eine ganze Menge mehr zu den Kindern zu erzählen gibt. Die andere große Hälfte ihrer beiden Bücher sind die Eltern und vor allem eigentlich die Mütter. Frau Rennefant, Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch dieses Wort Homeoffice. Das hatte früher so was Verheißungsvolles. Und in der Krise ist es dann irgendwie plötzlich ein, ich habe mir das aufgeschrieben, ein in einen Raum gegossener Widerspruch geworden. Was ist da schiefgegangen?
Ja, also Homeoffice klang ja früher so als so magische Lösung, um wirklich so Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich zu machen und klang so flexibel und alles ist möglich, man arbeitet und zwischendrin hängt man die Wäsche auf und man kann sich besser konzentrieren, keine nervigen Kollegen und so, die einen vom Arbeiten abhalten. Und dann ist das ja gerade so im ersten Lockdown so wirklich von heute auf morgen so gewesen, dass man quasi Homeoffice machen musste und die Kinder betreuen. Und das ist jetzt fast vergessen, aber in der ersten Zeit, also 2020, da galt das auch so, also auch in der Politik galt das so als akzeptiert, ne? Man bekam dann auch keinen Lohnersatz, wenn man, also man konnte da nicht einfach frei nehmen, es sei denn, man meldet sich krank, aber in allen Bereichen, also in den Medien war es ja auch so, dass total viel zu tun war. Also man hatte wirklich, ja, war da so quasi zurückgeworfen und es gab diese Trennung einfach nicht mehr. Und meine Kinder waren da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 und 5 und die kann man dann einfach auch nicht 10 Stunden am Tag vor dem Fernseher parken, ne? Also das ist nicht möglich. Und auch die räumlichen Gegebenheiten, also wir haben eine Mietwohnung in Berlin, die ist schön und gut, aber nicht dafür ausgelegt, gleichzeitig Kindergarten und Büro für 2 Erwachsene zu sein.
Und das hat Konsequenzen, insbesondere für Mütter. Ganz zu Beginn der Pandemie schon hat die Soziologin Jutta Almendinger gewarnt, wir werden einen riesigen Rollback haben. Sie hat gesagt, wir würden 3 Jahrzehnte an Gleichberechtigungsgeschichte verlieren. Da haben viele gesagt, auch die Frau übertreibt ja völlig. Sie, Frau Rennefanz, beschreiben Ihr eigenes Familienleben da sehr offen und Sie erzählen von Ihrem, ich muss sagen, wirklich Bilderbuch-Ehemann, der Teilzeit arbeitet, sich um die Kinder kümmert, der da wirklich ganz viel macht. Und trotzdem haben auch Sie als die Vollberufstätige plötzlich gemerkt, da verändert sich was. Was hat sich verändert?
Na, mich hat es auch regelrecht erschüttert, weil ich mich eigentlich immer für sehr emanzipiert gehalten habe und als dann plötzlich wir alle im Homeoffice waren, habe ich so angefangen, dann plötzlich so alles an mich zu reißen. Also ich habe plötzlich die Wäsche gemacht, das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe irgendwie die ganzen Mahlzeiten geplant und ich habe auch immer, wenn die Kinder gerufen haben, bin ich auch immer hingerannt und habe die betreut, während mein Mann, und das fand ich auch total verblüffend, mein Mann konnte alles abschalten, ne? Also der saß da mit seinen, der hatte so Kopfhörer auf und der hat halt alles total ignoriert, so um ihn herum, ne? Und das fand ich irgendwie so total auch erschütternd, auch von mir selbst, weil er hat dann zu mir gesagt, na, ja, warum gehst du denn da immer hin, wenn die rufen? Warum machst du denn das? Und warum warst du dann schon wieder einkaufen? Ich hätte das ja machen können. Aber ich habe mich halt total zuständig gefühlt. Ne?
Das heißt, Sie haben das selber an sich gezogen. Er hat das nicht erwartet.
Nee, er hat es nicht erwartet, aber er hat auch nicht sich...
Hat auch nicht interveniert.
Also er hat, glaube ich, immer darauf gewartet, dass ich ihm irgendwie sage, was er machen soll und quasi so den Plan vorgebe. Und also das hat wirklich ziemlich viel durcheinander gebracht und es ist jetzt so ganz heiter, darüber natürlich zu reden, aber in dem Moment war es schon auch sehr, sehr unangenehm und es gab viele Konflikte und wir mussten uns da quasi auch nochmal neu sortieren und mussten das ja dann auch immer wieder, weil dann war der erste Lockdown, dann sind wir irgendwie in die Betreuung reingekommen und dann dachte man, ja, das ist vorbei, aber dann im Winter 2021 ging es erst richtig los. Also das war schon auch für die Beziehung Belastung und ich habe so gesehen, ey, wenn ich schon als Frau, die ich eigentlich einen Mann habe, wo ich sage, der hat schon sehr viel verstanden und ich habe doch irgendwie Vollzeit gearbeitet und ich habe doch irgendwie so viele Privilegien und wenn ich das schon nicht schaffe, wie sollen das erst andere Leute schaffen, die vielleicht nicht alle diese Möglichkeiten haben? Also das hat mich schon erschüttert.
Und dieser Frage sind Sie auch nachgegangen. Ne? Sie sind Journalistin, Sie haben das Ganze systematisiert, Sie haben da ja nicht Ihr Tagebuch geschrieben, sondern Sie haben geguckt, was gibt es da für Forschung, was gibt es da für Untersuchungen dazu und kommen dann ja schon zu dem etwas bitteren Schluss, dieses Homeoffice in der Krise, das funktioniert nicht, das sei eher so eine Art 50er-Jahre-Hausfrauenmodell mit Twitter-Account. Das heißt, das ist ganz vielen so passiert wie Ihnen.
Ja, das ist in der Tat so, dass eine Forscherin, Yvonne Lott von der Hans-Böckler-Stiftung, sagt, das Homeoffice ist nicht geschlechtsneutral. Also wenn Frauen im Homeoffice arbeiten, weckt das auch bei den Arbeitgebern andere Assoziationen. Da kommen irgendwie Stereotypen, da denkt man dann gleich, ach ja, wenn die Frau zu Hause ist, dann bringt sie sich nicht so ein, weil sie muss sich dann ja noch um den Haushalt und um die Kinder kümmern. Während das wenn Männer Homeoffice machen, nicht so ist. Und es gibt auch so Studien, die wurden schon vor der Corona-Krise angefertigt, dass Frauen im Homeoffice tatsächlich mehr Kinderbetreuung übernehmen, während Männer im Homeoffice mehr Überstunden machen. Also es gibt da tatsächlich so einen Gender-Aspekt dabei. Und also man kann das ja sehen auch, dass Frauen in der Krise, die haben nicht nur mehr Homeoffice gemacht, sie haben auch stärker Arbeitszeit reduziert, also viel stärker als Männer zum Beispiel. Also da kann man auch sehen, dass es wirklich nicht nur, dass es jetzt nicht nur so ein individuelles Erleben ist, sondern dass es da wirklich eine größere gesellschaftliche Dimension gibt.
Frau Focken, Sie beschreiben das noch in einem anderen Aspekt. Sie gucken in Ihrem Buch wesentlich stärker auf die Kinder und da kommt jetzt zum Homeoffice noch das Homeschooling dazu, als dann die Schulen geschlossen waren. Und ich habe das so empfunden beim Lesen, dass eigentlich die Schulschließungen so eine richtige Frauenfalle war. Die zu Hause arbeiten sollten, wollten, dann die Kinder zu Hause waren, das, was Frau Rennefanz gerade schon beschrieben hat, dann vielleicht das noch mehr an sich ziehen. Und ja, Sie schreiben, aber das ist vielleicht, das wirkt auf den ersten Blick so wie eine private Aushandlung in einem Paar, aber eigentlich hängt es sehr stark an politischen Weichenstellungen, wie dann das Leben zu Hause aussieht. Können Sie das erklären?
Ja, also vielleicht setze ich nochmal dabei an, dass es mir ähnlich ging, dass ich entsetzt war, dass man das für so selbstverständlich nimmt, dass das nebenher läuft. Also auch das ist ja eine Missachtung von Kindern und Jugendlichen, aber gleichzeitig auch von Frauen, dass nämlich eben diese Arbeit, die Kinder zu betreuen, großzuziehen und in dem Fall dann noch zu unterrichten, überhaupt nicht für relevant gehalten wird, in dem Sinne, dass das Zeit kostet, die man braucht und dass das eine wertvolle, wichtige Arbeit ist, die man eben nicht einfach so nebenher machen kann und dass auch nicht die Kinder einfach so nebenher laufen. An sich ist es natürlich schon so, dass man das zu Hause dann besprechen kann, wer sich wie wo kümmert und wie das jetzt am besten passt und wie man sich aufteilt. Strukturell ist es natürlich so, dass einfach in Deutschland 2/3 der Mütter Teilzeit arbeiten, also diejenigen, die erwerbstätig sind. Das ist eine der höchsten Raten in Europa. Das ist sonst in vielen anderen Ländern nicht so. Und man ist offensichtlich in der Politik davon ausgegangen, naja, die hat man jetzt, die arbeiten eh Teilzeit, dann können die das irgendwie machen. Und insofern ist das natürlich schon so, dass Frauen da tendenziell von den Strukturen, die es vorher schon gab, besonders prädestiniert waren, da wieder in diese Falle zu laufen.
Und Sie zitieren auch Studien, denen zufolge das konservative Familienbild bei Männern, insbesondere bei Männern in Westdeutschland, die vorher eigentlich ganz progressiv waren, plötzlich zugenommen hat. Das hat mich doch verblüfft. Aber da gibt es einen richtigen statistischen Zusammenhang zwischen Kitaschließungen und plötzlich fanden es die Männer irgendwie fürs Kind viel besser, wenn die Mutter zu Hause ist.
Genau, es gibt vom DIW eine Studie, die hat vorher schon untersucht, wie wird das gesehen, wenn Mütter erwerbstätig sind und wie wirkt sich das auf die Kinder aus und findet man das gut oder findet man das nicht gut. Und da ist es tatsächlich so, dass insgesamt die Prozentzahl leicht runtergegangen ist. Und bei den westdeutschen Männern war das vorher schon weniger ausgeprägt, das egalitäre Denken, und das hat dann nochmal abgenommen. Also da fand ich allerdings auch sehr interessant zu sehen, dass eben tatsächlich das sich ja auswirkt, nochmal die Unterschiede aus Ostdeutschland und Westdeutschland, dass die Berufstätigkeit von Frauen einfach tatsächlich in Ostdeutschland nach wie vor als selbstverständlicher oder für selbstverständlicher genommen worden ist und genommen wird. Und das wirkt sich eben auch dann ja weiterhin auf die Einstellungen jetzt aus, 30 aber Jahre später.
So. Ist das so erstaunlich, dass Männer in alte Rollenmuster zurückfallen, wenn die Frauen das auch tun? Frau Rennefanz hat doch gerade beschrieben, dass sie an sich selber plötzlich alte Rollenbilder entdeckt hat. Also ich glaube, wir unterschätzen die Wirksamkeit dieser, oder wir haben bisher die Wirksamkeit dieser Rollenbilder unterschätzt. Und die Tatsache, dass man sich zunächst einmal bewusst dagegen entscheidet, heißt ja noch nicht, dass man das internalisiert hat. Und ich habe mich natürlich gefragt, Sie haben das gerade gesagt, man kann ja auch drüber reden zu Hause. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso ist nicht mehr zwischen Männern und Frauen darüber gesprochen worden? Wieso ist das nicht thematisiert worden? Wieso hat man nicht gesagt, du kümmerst dich um die Wäsche, ich koche?
Ich glaube, das ist bestimmt getan worden. Nur oft, also Frau Focken hat es ja beschrieben, es gibt so strukturelle Benachteiligungen. Die Frauen starten oft mit einer schlechteren Verhandlungsposition, weil sie weniger verdienen, weil sie Teilzeit arbeiten. Und ich meine, es gab ja am Anfang diese Hoffnung, ich habe das auch geschrieben, dass die Krise auch so ein Gleichberechtigungsbeschleuniger sein könnte, weil die Männer sind jetzt mal zu Hause und dann sehen sie mal, wie viel Arbeit das alles macht. Ja. Und es gab ja in der Tat so im April 2020, da gab es viele Männer, die in Kurzarbeit waren, da gab es so einen kleinen Ausreißer, da haben sich tatsächlich mehr Männer, ich glaube es waren dann 11% statt nur 5%, die überwiegend die Kinderbetreuung übernommen haben. Jetzt finde ich 11% auch nicht so mega viel, aber ist immerhin mehr als jetzt. Das hat sich so jetzt inzwischen wieder total gedreht. Also wir haben jetzt so einen der höchsten Stände. Also da, ich beziehe mich auf Zahlen von der Hans-Böckler-Stiftung. Also ich glaube, so knapp 70% der Frauen sagen inzwischen, dass sie sich alleine oder überwiegend um die Kinderbetreuung kümmern. Und das ist eine Zahl aus dem Januar, Februar, wo die Schulen und Kitas im Prinzip offen waren. Was mich auch interessiert, und vielleicht können wir darüber auch noch reden, also wie es überhaupt zu diesen Schulschließungen so schnell, also dass das so getroffen wurde. Also das beschäftigt mich immer noch, weil das ja auch gerade in den anderen Ländern, in Frankreich, in Spanien, Holland, hat man gerade im Herbst, Winter 2021 anders entschieden. Also während in den anderen Ländern man sich dagegen entschieden hat, die Schulen zu schließen, hat Deutschland quasi erst richtig losgelegt. Ne? Also, und ich würde schon sagen, das hat auch was mit diesem sehr, sehr konservativen Familienbild zu tun.
Ich fand auch ganz verblüffend, ich weiß nicht mehr, in welchem Ihrer beiden Bücher ich das gelesen habe, die Tatsache, dass wenn man so guckt, wo sind denn die Schulen geschlossen worden, besonders schnell, wo sind sie lange offen gehalten worden, dass das tatsächlich auch so Überlappungen gibt mit den Ländern, die in den PISA-Studien gut abschneiden. Die haben dafür gesorgt, dass die Schulen länger offen bleiben. Wer von Ihnen beiden hat das denn geschrieben oder haben Sie es beide geschrieben?
Also, Frau Rennefanz, Sie haben es geschrieben. Ich habe es auf jeden Fall auch geschrieben, aber das ist ja auch so eine der Erklärungen, die die OECD letztlich gibt, dass es da, die können sich das auch nicht so richtig erklären, aber ein Zusammenhang ist, dass die Länder, die bei PISA gut abschneiden, die also generell mehr Wert auf ja, Bildung nehmen, dass die da auch gesorgt haben dafür, dass die Schulen offen sind.
Mehr Bildung, aber auch mehr politisches Gewicht für Kinder. So, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Rennefanz und auch Sie, Frau Focken, sehen Sie eigentlich in dieser Frauenfeindlichkeit quasi nur die andere hässliche Seite der ebenso hässlichen Kinderfeindlichkeit, oder?
Also ich würde schon auch sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil beispielsweise Frankreich die Schulen auch gerade im späteren Verlauf, dann im zweiten Pandemiejahr sozusagen deutlich kürzer eben zugemacht hat als Deutschland, wo der über 180 Tage waren insgesamt und dort waren es, in Schweden waren es zum Beispiel nur 31 Tage und auch da ist es ja nicht nur so, dass sowohl die Bildung einen anderen Stellenwert hat, als auch schon ein gleichberechtigtes Miteinander von Männern und Frauen und es gibt eine größere Selbstverständlichkeit, dass Frauen Vollzeit erwerbstätig sind und dass man sich die sowohl die Erwerbstätigkeit als auch die Care-Arbeit anders teilt. Und ich denke, da gibt es in jedem Fall einen Zusammenhang. Und dieses konservative Denken in Deutschland hat ganz sicher damit zu beigetragen, dass man das Gefühl hatte, ach, das geht auch einfach. Ne? Also da sagt man, die Kitas sind zu oder die Schulen sind zu und dann sind sie zu und dann muss auch nicht mehr sehr viel passieren.
Zuletzt haben wir gehört, Silke Focken, sie hat das Buch geschrieben, Krisenkinder, wie die Pandemie Kinder und Jugendliche verändert hat und was sie jetzt brauchen. Und sie ist damit zu Gast hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ebenfalls bei uns ist Sabine Rennefanz mit ihrem Buch Frauen und Kinder zuletzt, wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern, und Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ. Ich möchte jetzt nochmal einen kleinen thematischen Sprung machen, Frau Focken. Das klang vorhin schon so ein bisschen an, dass Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich in der Pandemie zu leiden hatten, sehr unterschiedlich da durchkommen. Sie schreiben auch den Satz, ein Großteil wird wahrscheinlich unbeschadet da durchkommen, aber andere eben wirklich gar nicht. Und um klarzumachen, wie groß diese Milieuunterschiede sind, die Geldunterschiede sind, vielleicht auch die sozialen Unterschiede sind, fangen wir mal an mit welchen, wo ich mir so als Notiz neben das an den Buchrand geschrieben habe, Luxus-Lockdown. Sie haben das Beispiel von so einer Freiberuflerfamilie, die ziehen 6 Monate im Lockdown in so ein richtig schönes altes Ritterhaus. Die Kinder haben quasi 6 Monate Urlaub. Können Sie erzählen, was das für ein Lockdown ist?
Ja, also der Familie war sehr bewusst, dass sie sehr privilegiert ist, hat das entsprechend so reflektiert und für sich angenommen. Und natürlich waren auch die belastet, weil sie neben dem Homeoffice und der Arbeit, also saßen ständig in Videocalls und so weiter und haben dann versucht, irgendwie nebenbei die Kinder zu betreuen, sind morgens früh um 6 aufgestanden, haben gearbeitet, sich abgewechselt und so weiter. Aber sie haben eben diese Möglichkeit genutzt, in eine Gemeinschaft aufs Land zu ziehen, mit anderen zusammen, so eine Art Coworking-Space dort sich eingerichtet und dann ja so ein bisschen überlegt, wie wollen wir eigentlich leben? Und das ist ja tatsächlich schon eine Chance, die in dieser Krise steckt, dass man sich zumindest diese Frage mal stellen kann, also sowohl privat, aber eben auch als Gesellschaft, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Und das ist ja auch tatsächlich vielleicht das Positive bei all dem, was man an ernüchternder Bilanz da am Ende zieht. Es ist Thema. Also man kann jetzt drüber nachdenken und sich das überlegen. Und diese Familie hat eben ja das für sich ausprobiert und ist dann am Ende aber zu dem Schluss gekommen, das Landleben an sich ist es vielleicht gar nicht unbedingt, sondern Freunde sind eigentlich wichtig, die Familie ist wichtig, die Gemeinschaft, mit der man sich umgibt und zusammenlebt. Also sie waren begeistert von dieser Coworking-Gemeinschaft und da zusammen zu sein und haben sich dann aber doch entschieden, wieder zurückzuziehen in ihre Heimatstadt.
Ja, dafür hatten die also 6 Monate, um das so zu entscheiden. Das ist das, was ich jetzt Luxus-Lockdown genannt habe. Sie haben aber auch andere Familien getroffen, da sah es ganz anders aus. Insbesondere alleinerziehende Eltern, Mütter mit mehreren Kindern. Was haben Sie da erlebt?
Genau, ich habe mehrere alleinerziehende Frauen getroffen, die mit ihren Kindern in einer kleinen Wohnung gewohnt haben, ohne Balkon, 4. Stock, die wenig Geld haben. Und da sind die Bedingungen natürlich ganz andere. Die können sich nicht überlegen, ich ziehe jetzt nochmal irgendwo anders hin und überlege mir mal, wie ich das alles mache, sondern die müssen zusehen, wie sie mit dem Geld klarkommen. Die waren sehr auf sich zurückgeworfen und haben eben, ja, also die eine Mutter sagte, sie muss unbedingt abends, hatte sie das Gefühl, sie muss mal mit einem Erwachsenen sprechen, weil sie eben ständig mit ihren beiden Kindern zusammen war. Und natürlich liebt sie ihre Kinder und ist gern mit denen zusammen, aber es ist einfach über so einen langen Zeitraum unglaublich anstrengend. Dann hat sie nebenbei versucht, noch zu arbeiten und ist putzen gegangen, um ihr Hartz-IV-Geld aufzustocken. Das sind ja ganz andere Bedingungen und diese Familien insbesondere, mehr noch vielleicht als andere, haben sich einfach sehr, sehr auch vom Staat allein gelassen gefühlt, weil sie zu wenig Unterstützung bekommen haben, weil zu all den Belastungen, die ja alle tragen mussten, auch immer diese Geldsorge mit dazu kam und dieses sich alleine zuständig fühlen und alles alleine managen müssen.
Und bei manchen Familien kommt dann zu den Geldsorgen auch noch sprachliche Sorgen hinzu, wenn die Eltern vielleicht gar kein Deutsch sprechen und die Kinder nicht mehr in die Schule können, in einem Alter, wo der Spracherwerb eigentlich so wichtig ist. Was haben Sie da beobachtet?
Ja, ich habe ja mit vielen Kindern gesprochen, auch unterschiedlichen Alters, und die waren natürlich einfach auch nochmal ganz stark ausgebremst. Also wenn Kinder in die Kita gehen und dort vor allen Dingen auch Deutsch lernen sollen, wir sprechen immer von so einem Zeitfenster in der Entwicklung, und da ist besonders die Zeit eigentlich bis zum 6. Lebensjahr entscheidend, wo Kinder besonders leicht eine andere Sprache lernen können. Da funktioniert das eher so nebenbei und dafür ist der Kita-Besuch ausschlaggebend, und wenn das nicht stattfinden kann, dann sind die Kinder unglaublich zurückgeworfen Und das lässt sich auch nicht so leicht wieder ausbügeln dann.
Frau Rennefanz, auch Sie beschreiben Familien, die besonders hart durch die Krise kommen, weil sie es vorher schon nicht einfach hatten. Sie haben zum Beispiel eine Freundin getroffen, Sie nennen sie Marion in dem Buch, die arbeitet ja mit Familie, mit kleinen Kindern, versucht die zu unterstützen bei Dingen, ja, Sie schreiben selber, für die andere vielleicht gar nicht Unterstützung bräuchten. Also den Kindern, wenn es regnet, wirklich eine Jacke anzuziehen oder eben auch ein Frühstück zu machen und dergleichen. Was bedeutet es für diese Familien, wenn so eine Beratungsstelle plötzlich dicht macht, weil schlicht und ergreifend Kontaktverbot herrscht?
Na, die sind wirklich alleingelassen worden vom Staat. Und also weil auch wirklich diese Besuche im ersten Lockdown, also für die waren verboten. Und für Leute wie Marion, die ist Kinderkrankenschwester in den frühen Hilfen, das richtet sich besonders halt an Mütter mit Babys und Kleinkindern. Und für die ist der Kontakt essentiell. Ne? Also die müssen die Leute sehen, die können nicht, die müssen die Babys sehen und wirklich gucken, dass da alles irgendwie, ja, dass die gesund sind, dass sie genug zu essen bekommen und so weiter. Und das fiel auf einmal weg und das war ein Schock für diese Mitarbeiterinnen der frühen Hilfen und für die Leute war das auch eine komplette Überforderung. Die wussten zum Teil gar nicht, was passiert. Die wussten gar nicht, die standen vor der Kita, vor der Schule, wussten nicht, was los war. Ne? Und dann ging das mit den Masken los und dann bekam man keine Masken. Und dann hatten auch die, also auch so, was ich so besonders erschütternd fand, ist, diese Sozialarbeiterinnen, Kinderkrankenschwestern in den frühen Hilfen, die waren schon vorher ziemlich am Anschlag. Die wurden komplett alleine gelassen in dieser ganzen Zeit. Die mussten sich dann selber überlegen, wie sie mit den Leuten Kontakt halten, die mussten sich selber Masken besorgen. Und die sind eigentlich auch dann immer, wann es auch, also durch die ganze Pandemie zieht sich das, wann immer was Neues beschlossen wurde, an die wurde auch nie gedacht. Die mussten sich das dann immer selbst abholen bei den Behörden. Dann hatten die Behörden nicht so richtig einen Plan. Der Träger wusste auch nicht. Und da sind zum Teil Leute, die sind jetzt seit zwei Jahren völlig durch. Die arbeiten trotzdem weiter, weil sie wissen, die Familien sind darauf angewiesen. Da sind zum Teil wirklich schlimme Sachen passiert in der Zeit während des Lockdowns, weil, muss man sich ja vorstellen, also mit 6, 7 Leuten auf 2 Räumen, oft Leute, die irgendwie sowieso schon traumatische Erfahrungen haben, Fluchterfahrungen, psychische Krankheiten. Und das wurde gar nicht, also ich habe gar nicht, ich habe da den Masterplan, aber das wurde gar nicht bedacht in all den 2 Jahren. Und bis heute spielt das ganze Thema Kinder- und Jugendhilfe in der Diskussion eigentlich kaum eine Rolle und wie ausgebrannt die Leute sind, wie wenig Ressourcen da sind. Und das finde ich echt skandalös.
Da wird sehr deutlich, wie sehr die Frage, wie gut oder wie schlecht Kinder durch die Pandemie kommen, von Herkunft, vom Milieu, vom Geld abhängen. Wobei es dann doch auch immer sehr differenziert ist. Frau Focken, bei Ihnen lese ich noch ein weiteres Beispiel, um auch das noch zu illustrieren, von einem Jungen, 11 Jahre alt, Samim. Die Eltern sind mit ihm aus Afghanistan gekommen, als er 5 war. Der sieht sich selber als Pandemiegewinner. Das hat mich ja umgehauen, das Beispiel. Was ist da gut gelaufen, so entgegen aller Klischeevorstellungen?
Ja, ich glaube, man muss immer sehr genau hingucken. Also in den Medien benutzen wir ja auch häufig diesen Begriff sozioökonomisch benachteiligt oder sozial benachteiligte Familien. Und das hängt von ganz verschiedenen Kriterien ab. Man kann natürlich auch beengt wohnen und nicht den tollen Job haben und wenig Geld und trotzdem irgendwie sehr gut aufgehoben sein. Aber oft macht es das Leben eben schwieriger. Also es sind im Grunde ja so statistische Größen. Ne? Man muss dann andere Hürden nochmal überwinden. Und einigen Kindern ist das aber gelungen. Und dieser Samim gehört dazu. Der sagt, er war eigentlich mit seinen Hausaufgaben super schnell fertig und dann konnte er Fußball spielen gehen und hatte eigentlich mehr Freizeit. Und außerdem war er auch schneller und in den Noten ist er auch besser geworden. Also war eigentlich alles großartig. Aber es hängt dann eben tatsächlich doch sehr, ja, von der eigenen Persönlichkeit ab und vielleicht aber auch von dem familiären Umfeld, inwieweit das auch gefördert wird und für wichtig gehalten wird und so weiter, wie gut Kindern das dann gelingt. Ich habe auch mit einem Jungen gesprochen, der auch mit seinen Eltern aus Afghanistan in einem ähnlichen Alter nach Deutschland gekommen ist und dem geht es ganz anders. Also der hat bis heute eigentlich sprachliche Probleme, der hat sich unglaublich überfordert gefühlt mit diesen Aufgaben und Zettelbergen, die er sich dann in der Schule abholen konnte. Ob es überhaupt Videounterricht gab, wusste er gar nicht so richtig, vielleicht ja, vielleicht auch nein. Also der hat eigentlich in dieser Zeit nicht wirklich gelernt und er war vorher schon nicht besonders leistungsstark oder hing eher hinterher. Wie der das jetzt aufholen soll, ist eigentlich ein Rätsel. Ne? Das kann er so gar nicht schaffen. Und der ist wirklich ja, stark alleine gelassen worden und war dann im Grunde auf private Initiative oder private Hilfe irgendwie angewiesen, um dann entsprechend sich da nochmal aufzustellen. Und das darf so eigentlich nicht sein. Also das kann nicht sein, dass es vom Zufall abhängt, ob Kinder da jetzt an jemanden geraten, der ihnen hilft. In dem Fall war das ein Junge, den ich in der Arche getroffen habe in Berlin, oder ob das eben nicht der Fall ist.
Aber die Differenzierung ist die große Stärke Ihres Buches, finde ich. Also Sie beklagen ja nicht nur das, was schiefgelaufen ist, sondern Sie registrieren auch, dass Kinder zum Beispiel gelernt haben, sich digital ganz schnell zusammenzuschließen. Das ist auch meine Erfahrung gewesen, dass die sehr schnell darin waren, zum Beispiel ihre Lehrer zu betrügen und gemeinsam Hausaufgaben zu machen, sich die gegenseitig zuzuschieben und so weiter. Also das, finde ich, macht die Kritikpunkte, die Sie anbringen, eben noch glaubwürdiger, dass Sie eben auch die anderen Seiten sehen, die einen Zugewinn an Selbstständigkeit und vielleicht auch Selbstermächtigung gebracht haben.
Frau Focken, Sie haben gerade kritisiert, dass es ja nicht sein könne, dass es vom Glück oder vom Einzelfall abhängt, wie gut ein Kind jetzt durch die Pandemie kommt. Und das ist auch ein Punkt, Frau Rennefanz, der bei Ihnen sehr stark gemacht wird. Sie schlagen einen großen politischen Bogen in Ihrem Buch und sagen, eigentlich ist das eine Entsolidarisierung, die wir schon erleben seit der Zeit von Reagan, Thatcher, in Deutschland dann vielleicht Schröder. Es sei ein Märchen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir sitzen längst alle in einem einzelnen Boot. Können Sie erklären, was Sie da für einen Bogen sehen, den Sie jetzt hier in der Pandemie bestätigt sehen?
Na, am Anfang der Pandemie hieß es ja immer so schön, wir sitzen alle in einem Boot, das Virus trifft alle gleich. Und man hat dann ja aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht der Fall ist und dass gerade, was diese Maßnahmen angeht, es natürlich einen Unterschied macht, mit welchen Voraussetzungen man zu Werke geht. Also jemand, der jetzt in Berlin-Grunewald in einer Villa sitzt, wo jedes Kind ein eigenes Zimmer hat mit Garten, eigenem Laptop, konnte womöglich die Zeit sogar genießen, als jetzt irgendwie ein Kind in Berlin-Wedding, was irgendwie ja mit 7 Geschwistern in einer 3-Zimmer-Wohnung wohnt und die Eltern müssen arbeiten oder sprechen selbst nicht so gut Deutsch, sind vielleicht Analphabeten. Also das hat quasi nochmal so diese persönlichen Familiensituationen sehr deutlich gemacht, also auch diese Ungerechtigkeiten im Bildungssystem. Und dann hat es sich eigentlich, also ich bringe ja dafür ganz viele kleine Beispiele, dass es letztlich dann, musste man immer wieder so selber sich eigentlich durchkämpfen und sich durchsetzen, ob man Betreuung bekommt, also sich durchsetzen, ob man irgendwie an die Lehrer rankommt. Und es wurde alles so, also es wurde dann immer so, gerade in Berlin gibt es da mehrere Beispiele, dann so auf den Einzelnen so zurückgeworfen, ne? Und immer das Wort Eigenverantwortung. Aber bestimmte Dinge wie ja Bildung herstellen oder Gesundheitsversorgung, die kann man irgendwie nicht in Eigenverantwortung lösen.
Und das empört Sie, wenn ich das richtig lese, auch ziemlich, dass für die Frage, welche Kinder denn dann Betreuung bekommen haben, wenn alles zu war, dass die nicht daran entschieden wurde, welches Kind es besonders dringend brauchte, sondern was die Eltern für einen Beruf hatten.
Ja, genau. Also es gab dann in Berlin so eine Liste der systemrelevanten Berufe, die war 31 Seiten lang. Also
Immobilienmakler ja, systemrelevant, ja. Architekten nein, nicht systemrelevant.
Genau, ja. Also es ist irgendwie da total kuriose Zusammenstellung. Also das war schon absurd, weil dann natürlich die Kita-Leiterin in der Situation war, die Eltern dann zu interviewen, was sie eigentlich machen und wie wichtig ihr Beruf ist. Ja, und das ist natürlich eine totale Individualisierung eines gesellschaftlichen Problems. Und es ist auch irgendwie eigentlich ein Verrat an diesem Ideal, was die Kita eigentlich sein soll. Es soll ja eine Bildungseinrichtung sein, frühkindliche Bildung, wie wichtig das ist. Und so wissen wir inzwischen alle. Und da wurden quasi so diese Entscheidungen, die Politik nicht treffen wollte, quasi ausgelagert und an die Eltern, an die Kita-Leiterin und wer sich am besten artikulieren konnte, der hat sich halt durchgesetzt.
Und das hat ja auch Folgen. Sie zitieren eine alleinerziehende Mutter, Maike, die sagt, ich habe im Laufe der Pandemie mein Vertrauen in die Politik fast vollständig verloren.
Genau, das ist Frau Focken.
Ich hau die Bücher durcheinander. Genau. Frau Focken, Sie zitieren das.
Genau, ja, aber Frau Rennefanz spricht mir da aus der Seele tatsächlich. Wir haben da ja ähnliche Beobachtungen gemacht und ich finde es genau richtig. Es gab einfach zu wenig Ansätze, finde ich, sich kreative Lösungen zu überlegen, immer mit dem Ziel, wie kommen wir eigentlich alle gut zusammen durch die Pandemie und wie können eigentlich alle Kinder von Bildung profitieren? Wie können wir ein Modell finden, dass alle Kinder mal in die Kita gehen und zumindest für ein paar Stunden, dass man sich aufteilt oder was auch immer. Ich habe mit einer Schulleiterin mal gesprochen, die hatte in ihrer Gemeinde verschiedene Institutionen angeschrieben und gesagt, können wir Räume bei euch bekommen? Und das fand ich ganz beeindruckend, weil das einfach mal anderer Weg war, damit umzugehen, statt zu sagen, wir haben zu wenig Leute, wir haben zu wenig Räume, wir können das jetzt so nicht machen, sondern man hat sich, es ist ein Ausnahmezustand und also kommen wir jetzt mal auf originelle Lösungen. Und ich habe auch gedacht, warum kann man nicht, alle Gaststätten sind zu, meinethalben geht eine Gruppe von 5 bis 10 Kindern in die Pizzeria um die Ecke, die kriegen da auch noch Mittagessen, es ist eine kleine Gruppe, was auch immer. Und die Kinder sind betreut, versorgt, haben einen Ansprechpartner. Das muss jetzt noch nicht die ideale Lösung sein, aber ich finde, es ist viel zu wenig über so etwas nachgedacht worden, sondern man hat immer versucht, es so weitgehend wie immer zu machen und dann sind diejenigen hinten runtergefallen, die eigentlich sehr dringend Hilfe benötigt hätten.
Und sehr viel scheiterte dann auch an langwierigen Entscheidungsprozessen, an Zuständigkeitswirrwarr. Da auch, Frau Focken, jetzt bin ich mir sehr sicher, in Ihrem Buch sind mehrere Beispiele, zum Beispiel finanzielle Soforthilfe für den Distanzunterricht, für Kinder, die schlicht und ergreifend kein Tablet zu Hause haben. Das ist ja eine Odyssee gewesen. Wie lange hat denn diese angebliche Soforthilfe gebraucht, bis sie angekommen ist?
Ja, also im Mai hatten sich die Kultusminister überlegt, es soll Geräte geben, also Tablets oder Laptops für Kinder, damit tatsächlich überhaupt alle an diesem Distanzunterricht teilnehmen können. Da dachte man schon, gute Idee, das sollen sie mal machen. Und dann sollte eine bestimmte Summe dafür zur Verfügung gestellt werden. Und dann ist man aber nochmal umgeschwenkt und hat gesagt, nein, man möchte diese Summe doch nicht an die Familien zahlen und an die bedürftigen Kinder, sondern es soll so sein, dass das Geld erstmal an die Schulen fließt und die kaufen dann diese Geräte und diese Geräte werden dann verliehen an die bedürftigen Kinder. Erstens ist es gar keine Analyse gemacht worden, wie viele Kinder brauchen denn überhaupt so ein Gerät, sondern man hat dann so eine Zahl von 1 Million irgendwie in den Raum geworfen. Die Summe dafür war wiederum auch sehr knapp kalkuliert, aber wie Sie ganz richtig gesagt haben, es hat einfach dann auch sehr, sehr lange gedauert, bis das Geld dann entsprechend mal auf den Weg gebracht worden ist. Und über ein Jahr später waren die Gelder immer noch längst nicht alle abgerufen. Und der Arbeitsminister Hubertus Heil hat dann irgendwann die Jobcenter angewiesen und gesagt, okay, also wenn es irgendwie ganz schwierig ist unter bestimmten Bedingungen, dann können die auch so ein Tablet finanzieren. Aber da waren ja schon mehrere Wochen die Schulen geschlossen und da war schon ewig Distanzunterricht und die Familien mussten sich irgendwie alleine organisieren. Die Kinder waren abgehängt von dem Unterricht und das verstehe ich einfach nicht, warum man nicht tatsächlich unbürokratisch, wie man das ja bei anderen auch gemacht hat. Also ich habe parallel durch Zufall für einen Kollegen mitrecherchiert, wie die selbstständigen Tennislehrer, die dann plötzlich nicht mehr arbeiten durften, gefördert wurden. Und da haben mir mehrere Tennislehrer begeistert erzählt, wie sie jetzt Überbrückungsgeld bekommen haben, damit sie sich über Wasser halten können. Und das finde ich ist eben so ein mit zweierlei Maß, da mit diesen Gruppen umgehen, dass es eigentlich nur schwer auszuhalten ist.
Wir kennen das Muster aber aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz. Ne? Genau. Da ist ja auch schon mal die Erkenntnis immerhin da gewesen, wir müssen ärmere Kinder mit viel mehr Geld unterstützen, damit sie besser an Bildung kommen. Und dann hat man gesagt, aber wir fürchten doch, dass die, wenn wir das Geld in Familien geben, dann kaufen die Zigaretten und Alkohol davon. Und deswegen hat man ein bürokratisches Monstrum errichtet. Der Rat für kulturelle Bildung hat herausgefunden, dass gerade mal 5% dieser Bildungs- und Teilhabegelder überhaupt abgerufen werden, weil das so wahnsinnig kompliziert ist, an die ranzukommen. Und das ist wieder die deutsche Bürokratie.
Und das führt, in beiden Büchern lese ich doch so einen gewissen Politfrust, hatte ich den Eindruck, Frau Focken, bei Ihnen, Sie haben ja noch mehr solche Beispiele drin, ne? Auch irgendwie die Dienstlaptops für Lehrkräfte im August 2020 beschlossen, immerhin Anfang 2021 dann auch tatsächlich umgesetzt. Da lese ich den frustrierten Satz, Geld fließt nicht im deutschen Bildungssystem, es tröpfelt. Also das ist schon eine sehr grundsätzliche Kritik Ihrerseits.
Genau, es ist ja bemerkenswert, dass gerade bei diesen Dienstlaptops für Lehrkräfte sich alle einig waren, dass die angeschafft werden sollen. Das ist so ähnlich wie das Beispiel, was Sie gerade beschrieben hatten. Die sollen angeschafft werden, die sollen die alle bekommen, es wird Geld bereitgestellt. Man hat dann sogar einige bürokratische Hürden aus dem Weg geräumt, die es normalerweise gibt und dann dauert es trotzdem so lange. Und da zeigt sich natürlich schon dieses Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen in der Bildungspolitik. Das funktioniert eigentlich nicht so, wie es funktionieren müsste. Letzten Endes haben das jetzt auch mehrere Präsidentinnen der Kultusministerkonferenz schon so eingeräumt. Auch die neue Bundesbildungsministerin Frau Stark-Watzinger hat das ja schon angedeutet. Man muss da irgendwas tun, man muss irgendwas an diesen Strukturen ändern. Wenn das am Ende der Erkenntnisgewinn ist und es tatsächlich dazu kommt, dass dann Entscheidungen besser im Sinne von allen getroffen werden können und tatsächlich auch schneller umgesetzt werden können, dann wäre das natürlich zumindest ein kleiner Erfolg.
Das klingt jetzt ja fast ein bisschen optimistischer, als die Bücher sich lesen. Auch bei Ihnen, Frau Rennefanz, lese ich einen wirklich zynischen Tonfall. Die Bundesregierung habe in 2 Jahren nicht aus der Pandemie gelernt. Im selben Zeitraum lerne ein Kind lächeln, sitzen, krabbeln, laufen, sprechen. Also ist das so ein tiefer Politfrust, den ich da lese, oder deute ich da was hinein?
Na, es ist kein tiefer Politfrust, weil ich hätte das Buch ja nicht geschrieben, wenn ich nicht noch mich als Teil des Diskurses oder auch damit eine Diskussion anregen wollen würde. Also ich glaube schon auch noch an die Veränderbarkeit, bin aber von dem Pandemie-Management nicht sehr beeindruckt gewesen. Und ich glaube, dass es eben nicht nur Verwaltungsfragen sind, sondern dass es schon auch gezeigt hat, dass wir hier eine seltsame Prioritätensetzung haben, dass es oft an politischen Willen gefehlt hat. Also wie oft uns versprochen wurde, dass Kinder und Jugendliche jetzt mal Priorität haben und wie oft dann der Friseur und das Fußballspiel doch wichtiger waren. Das hat doch gezeigt, dass hier irgendwas nicht stimmt, und ich finde es wichtig, das zu artikulieren.
Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, warum das so ist? Also es gab ja nun wirklich, ich kann mich an keine Bundesregierung erinnern, die nicht gesagt hätte, wir sind eine Bildungsrepublik, die nicht gesagt hätte, Kinder sind Top-Priorität.
Naja, ich glaube schon, dass es verschiedene Ursachen hat. Ein Grund ist sicher gewesen, dass wir einfach eine sehr schwierige oder sehr spezielle demografische Situation haben. Und ich will auch noch mal sagen, also diese Abwägungen, die Politiker zu treffen hatten, die waren natürlich schwierig. Das waren oft sehr, sehr komplizierte Entscheidungen. Hinterher ist man vielleicht immer schlauer und so. Aber es gibt einfach so viele Beispiele, die sich jetzt gezeigt haben, wo Kinder und Jugendliche einfach überhaupt keine Rolle gespielt haben. Oder wo sogar gesagt wurde, also es gibt ja diesen Satz von Angela Merkel aus einem Interview in der Süddeutschen Zeitung im letzten Herbst, wo sie gesagt hat, ja, sie musste halt diese Abwägung treffen im Sinne der Älteren, weil wir so eine alte Bevölkerung haben, man kann das auch einfach so sagen, und die Kinder und Jugendlichen, die würden das halt zurückstecken. Und das war eine Abwägung, und ich will gar nicht sagen, ich habe schon eine Meinung dazu, wie ich das finde, aber meine Meinung muss gar nicht richtig sein. Ich finde es nur wichtig, dass wir uns darüber verständigen, was diese demografischen Veränderungen auch bedeuten und was die für Folgen haben. Also ich glaube, es leben in Deutschland 21 Millionen über 60-Jährige und 14 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18. Also allein an diesen beiden Zahlen sieht man natürlich eine Gewichtung schon.
Ja, aber der Unterschied liegt darin, das schreiben Sie auch völlig zu Recht, die Älteren haben eine Interessenvertretung, die sitzen im Bundestag, und die Kinder haben keine.
Deshalb ist ja auch eine Forderung, wenn wir dazu kommen, was Sie beide eigentlich einfordern, was sich ändern müsste, eine Forderung in Ihrem Buch, Frau Rennefanz, ist es, Kinderrechte nicht nur zu stärken, nicht nur ins Grundgesetz zu schreiben, sondern das Wahlalter abzuschaffen.
Genau. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ziemlich radikal, weil das auch weitergeht als jetzt Wahlalter herabsetzen auf 16 Jahre. Das halte ich eher nur für einen kosmetischen Schritt. Also ich glaube, dass wir einfach nochmal grundsätzlich darüber nachdenken müssen, was wir in unserer Gesellschaftsform wollen, wer sich durchsetzt, wer gehört wird, wer eine Stimme hat. Und es hat einfach sich in der Pandemie gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen keine Stimme haben und dass sie dauernd überhört werden. Und ich glaube, wenn es so ein Wahlrecht für Kinder gäbe, das würde nicht alles ändern, aber es würde doch die Debatte nochmal ganz anders strukturieren, und man würde Fragen, auch was die Bekämpfung des Klimawandels angeht, doch nochmal vielleicht mit einem anderen Ton sprechen. Und ich bin so drauf gekommen, also ich war auch vorher immer ziemlich skeptisch und hielt es so für eine verrückte Idee, aber so in dieser...
Ich bin mir auch mal noch unsicher, ob Sie es als Metapher meinen oder wirklich ernst. Sie meinen wirklich, dass Kinder, ja, die noch nicht mal plus rechnen können...
Genau. Ja, also ich würde sagen, ab Schulalter sozusagen.
Ja, also, und davor?
Und davor, es gibt verschiedene, also ich habe da jetzt, das ist wahrscheinlich mein nächstes Buch dann, mir wäre es erstmal total wichtig, dass man darüber redet. Es gibt verschiedene Ansätze, dass man sagt, Wahlalter ab Geburt, das ist sehr umstritten, weil man dann halt in diese Stellvertreterfrage reinkommt, wer wählt dann, weiß ich auch nicht so richtig. Ich finde sehr überzeugend so die Idee, dass man Kindern, sobald sie ja in die Schule gehen, sobald sie anfangen können zu rechnen, das Wahlrecht gibt oder dass sie sich dann in die Wahllisten eintragen können. Und ich bin drauf gekommen, gerade in dieser Zeit vor der Bundestagswahl habe ich mit meinem Sohn und seinen Freunden viel darüber geredet und die hatten, also das waren irgendwie total interessante Diskussionen, also in der Klasse, die haben dann auch abgestimmt, kurz vor der Wahl, die Grünen haben absolute Mehrheit bekommen. Das fand ich total interessant und die haben nicht, also die wurden zumindest jetzt aus unserer Familie, kann ich sagen, da war jetzt kein Brainwashing dabei, wir haben irgendwie denen nichts vorgegeben. Also die hatten schon ganz klare Überzeugung, was denen wichtig war, das fand ich sehr interessant.
Das also eine Forderung am Ende Ihres Buches, Frau Rennefanz. Frau Focken, Sie stellen am Ende Ihres Buches auch einige Forderungen auf, was sich ändern müsste. Und sehr viele beschäftigen sich damit, wie sich Schule verändern müsste. Und für mich die große Überraschung war, Sie sagen, naja, manches können wir auch aus der Zeit lernen und übernehmen, als die Schulen dicht waren. Was gibt es denn da an Positiven zu übernehmen?
Also ich habe ja mit vielen Kindern und Jugendlichen gesprochen, aber auch Lehrerinnen und Lehrern, die sagten, das war zwar alles schwierig, aber es hat alles über den Haufen geworfen und das hat auch Raum für Neues geschaffen und Raum dafür, mal was Neues auszuprobieren. Und ein Schüler sagte zum Beispiel, er fand toll, dass er einfach nicht mehr morgens um 8 in der Schule sitzen muss. Das ist auch nicht unbedingt die Lieblingszeit von Jugendlichen, sondern er konnte sich sein Lernen einfach anders einteilen. Er konnte dann anfangen, wann es für ihn gut gepasst hat. Dann hat er sich auch manchmal mit Freunden zusammengetan und gemeinsam gelernt. Also das war einfach viel freier und viel selbstbestimmter. Und das ist etwas, der hat jetzt gerade Abi gemacht, aber das ist etwas, was er findet, was man gut bewahren könnte. Und das habe ich auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern gehört, dass das Lernen eigentlich freier sein muss, selbstbestimmter sein muss und dass es viel, viel mehr auf Beziehungen ankommt. Also dass das eigentlich ein Lerneffekt ist aus der Pandemie. Warum haben wir eigentlich die Schule so vermisst? Weil das ein sozialer Ort ist, weil wir uns da einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. Und wenn wir uns jetzt selber erinnern, ich bin auch am liebsten in die Schule gegangen, weil ich da meine Freundinnen und Freunde getroffen habe. Und das ist ja nach wie vor so ein ganz zentraler Kern eigentlich. Man kann sich da ausprobieren, man ist Teil von etwas. Und ich habe eben auch mit Lehrerinnen gesprochen, die sagen, diese Phase des Wechselunterrichts, wo ich wirklich nur 10, 12 Kinder hatte, die war toll, weil ich tatsächlich den Vormittag mit diesen Kindern verbracht habe, eine viel engere Beziehung mit denen eingehen konnte, mich anders auf die einlassen konnte, den Einzelnen viel besser gerecht werden konnte. So, jetzt ist das alles natürlich ein bisschen naiv zu fordern. Es wird jetzt keine Klassenstärken von 10, 12 Kindern geben und es wird auch vermutlich jetzt nicht sofort der Stundenplan komplett über den Haufen geworfen, aber zumindest an diesen Enden mal weiterzudenken und sich zu überlegen, worauf kommt es eigentlich beim Lernen an, was wollen wir da eigentlich und Strukturen viel grundsätzlicher verändern, als wir bisher bereit dazu waren. Ich will nicht sagen, darin liegt die Chance, weil im Moment sehe ich noch nicht so richtig, dass es passiert, aber darin läge die Chance und das wäre auf jeden Fall dringend nötig.
Aber wenn man vielleicht mal 100 Milliarden für die Schulen investieren würde, statt in Waffen, wäre das eine Lösung?
Wäre mal was.
Also das Geld ist offenbar da, kann man sagen.
Das waren jetzt also ein paar Wünsche zum Ende dieser Bücher und zum Ende dieser Sendung. Jens Dirksen, auch von Ihnen noch. Wir haben jetzt ja eine neue Bundesregierung und auch die Ampelkoalition hat diesmal jetzt nicht die Bildungsrepublik ausgerufen, aber das Bildungsjahrzehnt. Nachdem Sie diese beiden Bücher gelesen haben, wenn Sie so einen Wunsch frei hätten, was wäre das?
Eigentlich ein Paradigmenwechsel. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass man das, was man über die Bildung und die Bildungspolitik sagt, auch ernst nimmt und umsetzt und auch die Rechte von Kindern und die Bedürfnisse von Kindern wirklich ernst nimmt. Und das stand auch in einem der beiden Bücher. Und das nicht, weil das gute Zukunftsinvestitionen sind, sondern weil Kinder das verdient haben, weil Kinder das Recht dazu haben und weil Kinder das brauchen.
Das wäre dann der Wunsch von Jens Dirksen. Jens Dirksen ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Medienpartner dieser Lesart. Und unsere Gäste waren Silke Focken mit ihrem Buch Krisenkinder, wie die Pandemie Kinder und Jugendliche verändert hat und was sie jetzt brauchen, für 20 € bei DVA erschienen. Und Sabine Rennefanz mit ihrem Buch Frauen und Kinder zuletzt, wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern, im Christoph-Links-Verlag erschienen für 18 €. Ich danke Ihnen dreien hier für den Besuch im Grillo-Theater, die Lesart hier gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und der Buchhandlung Proust. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen hier im Theater, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, egal ob im Radio oder per Podcast. Das war's von der Lesart. Bis bald.